Exilherthaner. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
Hallo Hertha-Fans, herzlich willkommen zur 8. Ausgabe des Exilherthaner Podcasts. An den Mikros sind heute der Thies.
Hallo.
Der Dennis.
Hi.
Und meine Wenigkeit, ich bin Bremchen. Wir haben heute volles Programm, aber eine Frage, bevor wir richtig zum Fußball kommen, habe ich trotzdem noch. Handball läuft im Moment. Seid ihr denn vom Handballgucken noch zum Fußballgucken gekommen?
Also ich habe tatsächlich gestern die beiden Spiele gleichzeitig geguckt, weil mich beides logischerweise interessiert hat. Also sprich, auf dem Fernseher lief Handball und auf dem Laptop nebenher Hertha. Allerdings habe ich mich tatsächlich schon mehr auf die Hertha konzentriert. Erst recht natürlich nach dem Handballspielverlauf, als man dann irgendwann nicht mehr so die große Hoffnung hatte, dass das noch klappen könnte. Genau, aber das war sozusagen bei uns zu Hause dann der Kompromiss, dass beides geguckt wurde und ging auch.
Und die Deutschen sind, ich fürchte, auch verdient ausgeschieden.
Ja, das kann man so sagen, leider.
Also ich habe mich für Hertha entschieden, weil ich nicht die Option hatte, weil auf dem Fernsehen lief was komplett anderes bei uns, weil meine Frau und meine Schwiegermutter was anderes gucken wollten. Und die Söhne, die haben nämlich dieses Big Bounce geguckt, da fahren meine Jungs voll drauf ab. Und die haben dann immer wieder bei mir auf den Schoß gehangen, weil ich auf dem Laptop Hertha geguckt habe.
Ja. Einmal, solange du nicht in den Musikantenstadel gucken musstest.
Nein. Und ich habe aber heute auch Bekannte getroffen, die, also einer ist Handballer und die haben auch gesagt, letztlich sind sie verdient ausgeschieden. Es haben viele Dinge, die zuletzt liefen, nicht so geklappt bei der deutschen Nationalmannschaft im Handball und ja, und Norwegen hat das wohl clever angestellt.
Dann können wir uns wieder auf Hertha konzentrieren.
Ja, bitte.
Oder noch mehr, sagen wir mal so. Ja, ich habe schon gesagt, wir haben eine Menge Themen. Ich fange mal mit den Verträgen an und zwar das, was sich getan hat seit der letzten Folge, die du, Dennis und ich ja noch gemacht haben. Vor anderthalb Wochen war das. Die Meldefrist für die Wintertransfers, die endet am 31. Januar. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir Spieler dazu bekommen, aber bei einigen Spielern, wo die Verträge auslaufen, da hat sich was getan. Per Schelbrett, inzwischen 31 Jahre alt, verlängert seinen Vertrag bis 2020. Und die Situation bei Sinan Kurt, würde ich auch noch ganz gerne ansprechen, ist unverändert. Er ist immer noch da. Ich fürchte, er wird bis zum bitteren Ende wahrscheinlich seinen Vertrag bei Hertha BSC erfüllen. Finde ich etwas erstaunlich, aber wie auch immer, es scheint so zu sein.
Wenn ihn keiner haben will, schwierig. Weiß man nicht, man steckt da nicht
rein. Ich bin mir sicher, dass irgendein unterklassiger Verein den immer noch nehmen würde. Aber ob er dann auf das Geld verzichten will, er hat immer einen Erstliga-Vertrag bei Hertha BSC.
Und er wäre nicht der Erste, der für das Geld seinen Vertrag absetzt.
Ja, wobei absitzen, ich meine, er erfüllt ihn halt und man wird sehen, wie es dann weitergeht. Die Vertragsverlängerung von Schelbrett, ich meine, dass das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Lustenberger nicht mehr bleibt. Seht ihr das ähnlich?
Ganz bestimmt. Also ich meine, Lustenberger wurde zuletzt zwar mehr in der Abwehr eingesetzt, also deswegen muss man ihn vielleicht jetzt von der Position her nicht mehr mit Schelbrett so sehr vergleichen. Ich glaube, es wird eher davon abhängen, wie man in der Abwehr plant, ob man dem Bark zutraut, irgendwann den Sprung zu machen. Ansonsten ja, einen Backup. Verteidiger brauchen wir schon, gerade wenn sie jetzt häufiger mit der Dreierkette spielen. Insofern würde ich wirklich sagen, im Gegensatz zu dem, was vielleicht jetzt die meisten denken, dass da das letzte Wort noch gar nicht gesprochen ist. Also könnte ich mir sogar vorstellen, dass da noch ein Jahr dranhängt, auch wenn zugegebenermaßen sonst vieles dafür spricht, dass er dann jetzt seine Zelte abbricht bei uns.
Ich meine, ich finde es ja schon erstaunlich, die Familie ist schon in der Schweiz. Ich glaube, drei Kinder hat er oder er hat auf jeden Fall Kinder. Eigentlich bist du dann das Jahr gerne schon in der Schweiz und willst das mitbekommen, wie die eigenen Kinder groß werden.
Da fehlt uns halt das Hintergrundwissen. Ne? Vielleicht gibt es da auch schon Absprachen. Rein spielerisch, muss ich sagen, hat der Thies da nicht Unrecht. Ne? So wie er zuletzt das Backup in der Innenverteidigung gemacht hat und auch wenn ich einer von denen war, die gesagt haben, für den Fußball, den Dardai so langsam spielen will, war er im Mittelfeld nicht mehr der Richtige. Aber in der Innenverteidigung hat er zuletzt echt gut geliefert. Und ja, die Frage ist halt, wenn er weiter mit Dreierkette spielen will, braucht er, wenn Lustenberger geht, auf jeden Fall noch einen in der Innenverteidigung, ja. Das ist ja ist, interessant, aber mit der Familie bereits in der Schweiz. Ja, mal gucken.
Okay.
Ganz kurz und ansonsten mit Schelle finde ich aber gut, weil es hat sich bei vielen Mannschaften schon gezeigt, auch wenn er nicht mehr Stammspieler ist, es ist aber wichtig, sage ich mal, so eine Art Vorzeigeprofi zu haben, weil ich glaube, der ist moralisch und auch trainingstechnisch kein unwichtiger Faktor in dieser Mannschaft.
Auch ein bisschen Altersstruktur, dass das ein bisschen durchmischt ist. Du kannst ja nicht nur mit Jungspielern spielen, das funktioniert auch nicht. Ja. Palko Dardai hat auch seinen Vertrag verlängert. die Laufzeit des Vertrags, da gibt es keine genaueren Angaben. Ich freue mich trotzdem, dass er weiter dabei ist, aber ich denke mal, die nächsten 2 Jahre werden bei ihm auch entscheiden, ob das was Dauerhaftes wird, denn die meisten spielen, Arne Meyer ist jetzt, glaube ich, oh Gott, das hätte ich mir auch schon, 19, 20, 21.
Er ist 20 geworden.
20 geworden gerade, glaube ich.
Ja.
Genau, also ja, gleicher Jahrgang wie Dardai, klar. Dardai ist noch nicht so richtig in der Bundesliga angekommen. Wenn es so weitergeht, würde ich vermuten, dass sie da auch mal über eine Leihe drüber nachdenken.
Könnte der nächste Schritt sein. Das wird dann wahrscheinlich auch eher im Sommer kommen, denke ich mal, oder?
Ja, gut möglich. Aber ist halt auch einer wie einige von den jungen Leuten. Du musst halt sehen, du kannst sie nicht gleich alle in der ersten Mannschaft unterbringen, ne? Und musst jetzt halt gucken, wie du sie bei Laune hältst, beziehungsweise, wie Thies schon sagte, das Ausleihen ist ja keine falsche Taktik.
Paul Dardai ist und bleibt Trainer bei Hertha BSC. Michael Preetz war ja fast ein bisschen amüsiert über die komischen Rückfragen dazu, unter dem Motto, der hat ja einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Er ist immer Trainer bei Hertha. Die Frage ist nur, ob im Nachwuchs oder bei den Profis. Er bleibt jetzt halt bei den Profis und damit, glaube ich, können wir es auch dann belassen. Dann würde ich mich gerne wieder mal als Statistik-Heini bewähren. Und zwar, das erste Spiel der Rückrunde war ja in Nürnberg. Es ging 3-1 für Hertha aus. Hertha ist mit folgender Aufstellung in das Spiel gegangen. Das lese ich jetzt vor allem deswegen vor, weil das nämlich die gleiche Aufstellung war, mit der wir gestern gegen Gelsenkirchen angetreten sind. Dann kann ich mir das nachher sparen. Jahrstein im Tor, Stark, Lustenberger und Rekik in der Dreierkette. Dann Lazaro, Grujic, Meier, Plattenhardt, Duda, Selke und Ibisevic. Hertha ist in der 15. Minute in Führung gegangen durch Ibisevic. Es kam dann der Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff durch Behrens. Und dann konnte nachher Hertha aber den Sack zumachen durch 2 Tore von Duda. Unnachahmlich quasi, er nimmt ja oftmals die Bälle so irgendwo an der Strafraumgrenze an, lässt sie einmal abtropfen und schießt. Es gibt viele Tore, die sind so nach einem ähnlichen Muster entstanden. Und damit war es dann auch beendet. Ich glaube, wir haben 2 Halbzeiten gesehen bei Nürnberg gegen Hertha. 2 unterschiedliche Halbzeiten. Wie habt ihr die erste gesehen?
Ja, also es gab in dem ganzen Spiel halt eine Phase, wo ich mir ja echt Sorgen gemacht habe, dass es wieder so läuft wie in einigen Spielen in der Hinrunde gegen vermeintlich schwächere Gegner. Nämlich die letzte Viertelstunde, also als Hertha eigentlich ganz gut angefangen hatte, in Führung gegangen war und dann unerklärlicherweise einen Gang zurückgeschaltet hat und halt dann auch noch den Ausgleich kassiert hat. Da kamen etwas die Sorgen auf. Insofern erste Halbzeit eigentlich Anfang gut, dann ja schwierige Phase gehabt, psychologisch ungünstig den Ausgleich noch kassiert. Und dann war ich aber positiv überrascht, dass es in der zweiten Halbzeit dann wieder anders aussah. Letztlich ein souveräner Sieg, endlich mal wieder einen Sieg zum Rückrundenbeginn. Wobei man natürlich auch sagen muss, der Club wird dieses Jahr wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, die Klasse zu halten, wenn sie so weitermachen. Da war jetzt Schalke schon eine andere Hausnummer als Gegner.
Ich kann zu dem Spiel nicht zu viel sagen, weil ich selber zu dem genauen Zeitpunkt meine F3-Jugend gecoacht habe. Deswegen, ich kann auch nur die Zusammenfassung gesehen, beziehungsweise die WhatsApp-Kommentare meines Vaters und kann dem somit Thies nur zustimmen.
Ja, ich denke, dass wir letztendlich einfach auch gegen Gegner gewonnen haben, der zwar sehr bemüht war, mir taten sie fast leid, aber mehr war offensichtlich bei den Klubberern auch nicht möglich. Dann können wir es dabei, glaube ich, auch schon belassen für das Spiel gegen Nürnberg. Ich hatte ja schon in der 5. Folge des Exilhartaner Podcasts einen Beitrag zu Reisekosten eingespielt, aufgesprochen und auch damals ja schon eine Fortsetzung angekündigt. Damals ging es um Flixtrain. Diesen Infoservice, den möchte ich heute fortsetzen und zwar zu den Tarifen der Deutschen Bahn.
Gleis 13, bitte Vorsicht, der Zug fährt ab.
Es gibt eine Rahmenbedingung, die fast alle Tarife der Deutschen Bahn durchzieht. Wer flexibel reisen möchte, also ohne Festlegung auf eine bestimmte Zugverbindung, der muss in der Regel einen höheren Preis zahlen. Legt man sich hingegen auf eine Zugverbindung fest, die seltener nachgefragt wird, hat man gute Aussicht auf ein Schnäppchen. Das ist typischerweise der Fall, wenn die Zugverbindung zu ungünstigen Tageszeiten besteht oder eine längere Fahrzeit erfordert. Da liegt es dann am Hertha-Fan selbst, das für sich richtige Angebot zu nutzen, je nach Flexibilität, je nach Geldbeutel bzw. je nach Ansprüchen an den Reisekomfort und die Reisezeit. Um die enorme Spannbreite von Tarifen und Preisen zu veranschaulichen, suche ich exemplarisch Fahrkarten für den 2. März, um von Frankfurt am Main nach Berlin und zurückzureisen, also passend zum Spiel der Hertha gegen Mainz. Ich wähle zuerst den Flexpreis ohne Bahncard und komme hin und zurück auf satte 251 Euro. Dieses Ticket ist dann nicht zuggebunden und kann vor dem ersten Geltungstag noch gebührenfrei storniert oder umgetauscht werden. Bahncard-Inhaber bekommen je nach Art der Bahncard 25 bzw. 50% Rabatt. Dieser Tarif bleibt aber dennoch die teuerste Form der Bahnreise und ist dem kostenbewussten Herthaner wirklich nicht zu empfehlen. So, da sind wir wieder.
Das Gemeine ist ja immer, dass wir diesen Beitrag jetzt gar nicht hören konnten. Also Bremchen hat uns ihn im Vorfeld zwar zugeschickt, aber zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich ihn nicht angehört habe. Aber ich glaube, nach dem, was ich gehört habe, hat er sich da sehr erfolgreich als Field Reporter auch auf Bahnhöfen herumgetrieben.
Wenn du das so sagst, klingt es fast ein bisschen komisch. Genau. Aber
es gab eine Personensuche bei Twitter von der Polizei.
Also wenn du mit einem Rekorder da über den Bahnhof läufst, den hochhältst, um Sounds von einer Bahnhofshalle aufzunehmen, die Leute gucken dich an. Also, als wenn
und zwar mit Recht.
Ja, ich habe schon gesagt, er muss dann immer sagen, ist alles gut, die Normwerte sind nicht überschritten.
Ich habe überlegt, ist das jetzt sehr nerdig, wenn ich hier rumlaufe? Und nein, ich dachte, nein. Doch, ich dachte auch ja. Aber macht trotzdem Spaß. Flixtrain.
Ja, also
wir wollen es nicht zu lange machen, aber lustigerweise, ich kannte Flixtrain vorher nicht, das war ja damals in der Folge besprochen worden. Du bist Flixtrain gefahren.
Genau, ich bin jetzt zu dem Spiel gegen Augsburg mit Flixtrain gefahren morgens. Das ist so, dass das jeder eine Zug morgens um 8.40 Uhr in Hanau fährt und dann komme ich da wunderbar nach 4,5 Stunden in Berlin an. Das ist also eine angenehme Fahrzeit, jetzt gerade mal nicht mal ganz eine halbe Stunde länger als ein ICE, ja. Für 9,99. Zu dem Zeitpunkt noch über die App, also ich habe die Flix-App auf dem Handy und da konnte man zu dem Zeitpunkt noch keine Sitzplatzreservierung machen. Das ist mittlerweile ausgebessert worden. Also wir haben das auch dort dem Schaffner von Flixtrain gesagt. Er hat auch gemeint, dass wir sind nicht die Ersten, die nachfragen und es läuft und es geht jetzt. Ja, man kann jetzt auch über die App Sitzplätze reservieren. Ja, und der Preis ist unschlagbar. Man muss damit leben, dass der ein oder andere Waggon noch nicht modernisiert wurde. Das sind ausgediente IC-Waggons. Aber ich sage ganz ehrlich, wenn man von A nach B kommen will, für den Preis darf man sich nicht beschweren. Ich hatte nette Gesellschaft. Gut, ich rede ja eh gerne viel, aber ich hatte auch mir gegenüber welche, die mit mir sich gut unterhalten haben. War eine sehr kurzlebige, angenehme Fahrt. Wunderbar.
Die kamen zu Wort?
Ja, die kamen auch zu Wort. Und jetzt zum Pokalspiel gegen Bayern werde ich wieder genau dasselbe machen. Ich werde morgens mit dem Zug hinfahren, mit dem Flixtrain und werde dann von meinen Eltern am Hauptbahnhof abgeholt und dann geht es abends mit dem Vater ins Stadion.
Okay, also wer aufs Geld achtet und letztendlich dem Service im Waggon mit einfachen Umständen zurechtkommt, sei das empfohlen.
Kann man das empfehlen.
Ganz interessant. Thies, du hast im Immer härter Blog einen Artikel geschrieben. Und zwar über die U19, den Hertha Meistergang. Wie kam es denn dazu?
Genau, also ich verfolge den Immer Hertha Blog eigentlich schon länger. Ist immer eigentlich eine sehr interessante Sache, wo man auch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen mitbekommt, als wenn man jetzt, sagen wir mal, nur die klassischen Zeitungsartikel über Hertha verfolgt. Ja, und die rufen immer in der Winter- und Sommerpause dazu auf, dass die Leser auch gerne mal einen Blogartikel schreiben können. Und diesmal hatte ich halt mal eine Idee für ein Thema, weil ich mich schon länger für den Hertha-Nachwuchs interessiere. Ich war ja damals auch bei dem U19-Finale um die deutsche Meisterschaft, was natürlich eine super Sache auch für Hertha war. Und dann fand ich es auch selber interessant, mal zu gucken, was es jetzt ein halbes Jahr später aus dem sogenannten goldenen Jahrgang geworden, der damals da im Finale stand und es ja sogar gewonnen hat. Und so kam das, ja.
Hast du noch ein paar in Erinnerung, ein paar Spieler, die auffielen, die gut weiterkamen? Oder hast du zum Inhalt von dem Artikel noch viel präsent? Oder ist das jetzt eine gemeine Frage? Du musst ja den gesamten Artikel nicht auswendig wissen.
Genau, nee. Also bringt ist jetzt sicherlich nicht der richtige Ort, um nochmal alle Spieler durchzugehen oder so. Aber man kann natürlich jetzt streiten, ob das eher enttäuschend war, dass jetzt aus diesem sogenannten goldenen Jahrgang bisher, ein Spieler so richtig den Durchbruch geschafft hat, nur mit Arne Meyer. Ich glaube aber, das wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen, weil da schon noch einige andere am Start sind, mit denen man rechnen kann. Also wenn ich an Dardai oder Jastremski denke, wobei der ist 2000er Jahrgang, aber der gehört auch damals zu der Meistermannschaft. Und wer weiß, manche entwickeln sich ja erst einen Tick später, auch wenn die Bundesligaspieler immer jünger werden natürlich. Wobei aber trotzdem, also ich glaube schon, dass da noch ein bisschen was kommt, auch nach Meier.
Wobei ich das für normal halte, dass aus so einem Jahrgang immer nur bestimmte Spieler wirklich den nächsten Schritt schaffen, ist glaube ich normal. Guck dir an bei den Hertha-Bubis oder auch, ich glaube, der Boateng-Jahrgang, der war ja auch schon mal so gepriesen. Das sind dann auch immer nur bestimmte Spieler, die es dann eben bis zu den Profis schaffen.
Genau, und die Anzahl der Profiverträge ist schon ordentlich. Also es ist schon ein Jahrgang, aus dem viele jetzt Profiverträge bekommen haben.
Also würde ich jetzt nicht als Manko sehen, dass es nur der eine oder andere Spieler schafft.
Das siehst du auch manchmal bei anderen Vereinen, ne? Wenn du mal überlegst, hier so der Jahrgang um Philipp Lahm oder Thomas Müller, da sind auch nicht alle durchgekommen. Ja, oder auch Dortmund hat ja meine Meistermannschaft. Das ist, glaube ich, normal, dass einer vielleicht sofort es schafft. Und dafür, glaube ich, ist die Quote von dem, was jetzt welche Spieler schon alles Verträge gekriegt haben, recht hoch.
Die U19 ist in diesem, ich glaube, UEFA Youth League, habe ich das richtig gesagt?
Ja.
Okay, ist ja noch in dem Wettbewerb vertreten und der nächste Gegner ist PSG. Nicht der einfachste Gegner. Was glaubst du, was kommt da raus?
Ja, also normalerweise müssten wir das verlieren, sage ich einfach mal so. Es ist tatsächlich auch so, dass unsere U19 dieses Jahr nicht so stark ist wie die letztjährige. Also die U19 ist irgendwie auf Platz 7 in der Bundesliga momentan, hat auch bei diesem Mercedes-Benz Junior Cup jetzt nicht so glorreich gespielt, den hatten sie ja letztes Jahr gewonnen sogar. Und PSG ist halt schon eine Hausnummer, die haben auch in der Vorrunde sind die nur sehr knapp punktgleich mit Liverpool Zweiter geworden in ihrer Gruppe. Also normalerweise sollte man erwarten, dass das eine Hausnummer zu groß ist. Trotzdem, man weiß nicht, ich habe die natürlich noch nie spielen sehen. Ja, es ist jetzt auch nicht so, ich bin jetzt auch natürlich nicht der riesen Jugendfußball-Experte. Ich habe ja auch gar nicht die Möglichkeit, die Hertha-Jugendspiele zu sehen, ja, außer dieses Finale, wo ich war. Aber tatsächlich jetzt bei dem PSG-Spiel, das ist ja auch nur ein einziges Spiel, also es gibt kein Rückspiel. Das findet am 19. Februar in Berlin statt und da werde ich versuchen, auch mal vor Ort zu sein, wenn ich das hinbekomme. Das wird sicherlich mal eine interessante Sache.
Gut, jetzt gehe ich mal davon aus, PSG ist natürlich ein Verein, die werfen ja mit Geld um sich. Und zwar nicht nur im Profibereich, sondern auch bei den Nachwuchs, bei den Jungspielern. Also werden die wahrscheinlich auch Spieler dabei haben, die sich wahrscheinlich andere Vereine so gar nicht leisten können. Ohne dass ich jetzt die einzelnen Spieler kenne.
Definitiv, also die haben wohl einen Stürmer, der am Fließband trifft. Und ansonsten, ja, Details kenne ich jetzt auch nicht, aber ich stimme dir zu. Das wird wahrscheinlich eher schwierig. Ja.
Wollen wir zum Lazarett kommen? Oder fällt dir zu dem Thema U19 ja, noch was
ein? Genau, noch zur Abrundung. Genau, also ich denke, wo wir uns viel Hoffnung machen können, ist bei der derzeitigen U17. Hm. Da sind wohl einige hochkarätige Leute dabei, von denen man sich viel erhoffen kann. Also
der nächste Dardai. Ne?
Der nächste Dardai ist am Start, dann genau. Halt der Linksverteidiger Luka Netz und der Regisseur Samardzic.
Auch gelesen letztens, ja. Das ist, ja, es ist ja schön zu sehen, dass du kannst ja nicht erwarten, dass jetzt jeder Jahrgang immer da super, aber insgesamt kann man sich wirklich über die Jugendarbeit bei Hertha nicht beschweren. Da scheint immer wieder was Gutes nachzurücken und das ist auch wichtig, denke ich, für so einen Verein wie Hertha.
Ist es nicht so, dass sowieso seit Dardai wir eine hohe Durchlässigkeit haben von der Jugend zu den Profis? Das war nicht immer so. Und wenn ich mal zu den anderen Vereinen gucke, erscheint mir der Hertha nach wie vor recht beispielhaft oder ein gutes Beispiel zu sein, wie es gehen kann.
Gut, wir kriegen jetzt natürlich nicht unbedingt so mit, wie jetzt, weiß ich jetzt auch nicht, wie bei den einzelnen Bundesliga-Vereinen, wie viele da im Training mitmachen können, ja, von denen. Aber ich denke schon, das ist schon, ist der Hertha sehr weit vorne. Die dürfen ja auch, selbst wenn sie noch keinen Profivertrag haben, dürfen die ja immer wieder mittrainieren, um das schon mal kennenzulernen. Also ich denke, die Durchlässigkeit ist da schon sehr gut, beziehungsweise, dass man halt versucht, da noch so viel es geht rauszukitzeln, ne, aus diesem Nachwuchs.
Ich dachte jetzt gerade an Bayern München und überlege, wie viel eigene Spieler aus dem Münchner Raum, aus der eigenen Jugend gerade bei Bayern nachkommen, da fallen mir nicht viel ein.
Jetzt zuletzt der große Name, der es gepackt hat, ist der Kimmich, ne? Ich weiß nicht, wann der in der Bayern-Jugend ist, aber das haben die Bayern ja selber mal bei sich angekreidet, ne? Öffentlich, dass sie gesagt haben, wir haben es da ein bisschen vernachlässigt, mehr auf den eigenen Nachwuchs zu achten.
Ne? Na, jetzt kaufen sie halt. Ja. Wahrscheinlich vor allem jetzt in diesem Jahr nochmal. Aber das ist ein anderes Thema, ein anderer Podcast. Wollen wir zum Lazarett kommen? Mhm. Oder liegt dir noch was auf der Zunge?
Genau, bei dem U19-Spiel gegen PSG dürfte sogar eigentlich noch Arne Meyer auch mitspielen. Damit würde ich jetzt eher nicht rechnen, weil die ja in der Bundesliga auch am Wochenende davor spielen. Aber zum Beispiel Dardai, also die dürfen bis zu 3 Spieler noch von dem letztjährigen Jahrgang einsetzen.
Das
werden aber wahrscheinlich eher Kiprit, Bark und Krebs sein. Aber theoretisch könnte man dort auch Meier und Dardai zum Beispiel einsetzen. Aber würde ich eher nicht mitrechnen.
Ja, ich glaube, da ist die Priorität dann für die in der Bundesliga. Aber es stimmt, das ist ja bei allen U-Wettbewerben so, dass, ne, wenn du da so einen Nachfolgewettbewerb hast, dass da immer noch welche mitspielen dürfen, ja.
Genau, keine Ahnung. Falls sie wirklich weiterkommen, kann sich das im Laufe der Runden vielleicht noch ändern.
Ja, mal sehen, vielleicht sind sie für eine Überraschung gut.
Wir werden es sehen. Dann würde ich jetzt aber zum Lazarett kommen. Das Schöne ist, dass das Lazarett vor allem nicht mehr so groß und so bestückt und vollgepackt ist, wie es noch am Ende der Hinrunde war. Das war ja gerade in der Abwehr ja eine Katastrophe eigentlich. Torunariga hat gegen Nürnberg noch gefehlt, er hatte einen Pferdekuss. Gegen Gelsenkirchen stand er aber bereits wieder im Kader, der ist also an sich wieder fit. De Rosun, letztes Mal, als wir die Folge gesprochen hatten, Dennis, war es so, dass hinter De Rosun noch ein großes Fragezeichen stand und die letzten Meldungen gingen immer so in Richtung, oh, das könnte noch länger werden, dass er ausfällt. Und ich glaube, 1-2 Tage nach der Aufnahme ist wieder im Training und inzwischen heißt es, er ist fit und kann spielen.
Ja, also da war ich auch überrascht, weil ich hatte dir das ja sofort geschrieben, weil wir das drauf gesprochen hatten und dann auf einmal lese ich ja De Rosun wieder im Mannschaftstraining. Buff. Ja, aber gut, soll mir recht sein. Der Konkurrenzkampf ist wichtig, ja, gerade so auf den Flügeln muss das auch mal sein, ja, und ist gut so, soll mir recht sein.
Ich bin sehr gespannt, ob er nochmal so zurückkommt, wie er am Anfang der Hinrunde auftrumpfte. Wir waren ja damals begeistert, aber dann fiel er so in so ein kleines Leistungsloch, dann die Verletzung. Wird für ihn auch sehr herausfordernd werden, die Rückrunde.
Aber da muss er durch. Das ist was, da muss jeder mal durch. Ne? Dieses gerade die jungen Spieler, die kommen erstmal so unbeschwert, ne? Wenn sie dann vielleicht nicht zu viel Respekt haben, dann trumpfen sie auf und dann kommt irgendwann mal ein Gegner, der sich auf ihn eingestellt hat und tritt ihm auf die Füße. Und wenn dann noch so eine Verletzung dazu kommt, er kann am Endeffekt nur davon profitieren, von dieser Erfahrung. Entscheidend ist, wie sie ihn begleiten und wie er damit umgeht.
Wir werden sehen. Julius Kade war verletzt, er ist es weiterhin noch. Auch Derek Lukasen weilt gar nicht in Berlin. Ich glaube, der ist bei seinem Club zu Hause, von dem er ausgeliehen wurde und lässt sich da behandeln. Ob wir den nochmal in der Rückrunde sehen, wage ich zu bezweifeln. Und ob Hertha bei ihm eine Option zieht, wage ich erst recht zu bezweifeln. Thomas Kraft hatte zwischendurch Wadenprobleme, ist aber auch wieder fit. Und besonders erfreulich, Marius Gersbeck hatte ja einen Kreuzbandriss, als er noch Leihspieler beim VfL Osnabrück war, ist deswegen auch wieder zurückgekommen, ist wieder im Training und ich bin sehr gespannt, wie es bei den Torhütern bei Hertha BSC weitergeht, möchte das jetzt aber nicht weiter ansprechen. Mal schauen, es gibt genug Konkurrenz, sagen wir mal so. Matthew Leckie hatte gefehlt. Ich weiß nicht, ob er schon auf dem Rückweg ist. Asien Cup. Ich glaube, einer von euch hatte gesagt, dass er da gerade ausgeschieden
ist. Australien ist ausgeschieden, habe ich heute Morgen gelesen. Und gut, wann er jetzt zurückkommt, ich denke mal, die Zeit werden sie ihm vielleicht auch kurz geben. Da weiß ich nicht, was da für eine Absprache herrscht. Weil das kennen wir ja. Das ist halt, jetzt muss er erstmal wieder zurückkommen. Jetlag. Und ich denke mal, gegen Wolfsburg ist noch nicht mit ihm zu rechnen. Ansonsten hoffe ich, dass er zurückkommt, wie er zuletzt gespielt hatte, weil er eigentlich, fand ich, zu den wenigen gehörte, die bei den letzten Spielen in der Hinrunde doch positiv aufgefallen sind.
Er hatte sich gesteigert. Ich habe bei Leckie aber immer so ein bisschen Angst, wenn er in Australien war, dass der noch irgendwie so ein bisschen neben der Spur steht. Aber das wird man wahrscheinlich mit einer längeren Pause oder mit, wir lassen uns überraschen, wie schnell er dann wieder mit dabei ist. Zur Deutschen Bahn habe ich noch einen zweiten Teil einen Beitrag vorbereitet, den hören wir uns jetzt an.
Erste Klasse in Abschnitt C, heute 15 Minuten später.
Wer wirklich sparen möchte, der sollte bei der Bahn gezielt nach dem Supersparpreis suchen, den man für die einfache Fahrt ab 19,90 € erhalten kann. Besitzer der Bahncard 25 und 50 erhalten sogar 25% Rabatt. Bei der Fahrt legt man sich auf eine bestimmte Zugverbindung fest. Eine Stornierung ist nicht möglich. Mit einer Bahncard 25 komme ich bei meiner Beispielfahrt mit dem günstigsten Angeboten hin und zurück auf einen Ticketpreis von 29,80 €. Ohne Bahncard-Rabatt lande ich beim Supersparpreis bei 39,80 €. Da ich für den 2. März eine Verbindung suche, zu der ich um 15.30 Uhr noch das Spiel der Hertha gegen Mainz sehen kann, muss ich mir Verbindungen mit passenden Abfahrtzeiten suchen und lande so mit Bahncard bei einem Endpreis von 50,80 Euro. Der große Bruder des Supersparpreises ist der normale Sparpreis, der ab 23,90 Euro erhältlich ist. Das Ticket ist etwas teurer als der Supersparpreis, dafür kann das Ticket vor dem ersten Geltungstag gegen 10 Euro Gebühr storniert werden. Wer auf den ersten Blick keine günstigen Sparpreise angeboten bekommt, der sollte seine Verbindungsanfragen über andere Streckenverläufe oder Umstiegsbahnhöfe variieren. So werden manchmal doch noch alternative Verbindungen zum günstigen Preis angezeigt. Gibt es zum Beispiel keine günstige Direktverbindung von Frankfurt nach Berlin, einfach mal schauen, ob man via Leipzig oder Hannover fahren kann. Im Einzelfall muss man dann zwischen längerer Reisezeit und geringerem Fahrpreis abwägen. So, und das war's dann aber auch erstmal zum Thema Deutsche Bahn. In der nächsten Folge wird das erweitert. Da gibt es noch einen Beitrag. Da geht es dann vor allem um die Gruppenreisen. Seid ihr eigentlich große Bahnfahrer zu den Spielen, wenn ihr fahrt?
Wenn, dann ja, ganz klar. Also ich meine, wir haben ja hier im Frankfurter Raum das Glück, dass wir relativ leicht zu vielen Auswärtsspielen fahren können, auch mit der Bahn. Und ja, top, eigentlich immer Bahn. Also macht auch am meisten Spaß, wenn man da mit ein paar Leuten
hinfährt. Genau, das zusammen. Ist es. Wenn man weiß, dass man mehreren fährt, ist Bahn eigentlich eine super Sache. Ja? Weil du kannst halt, ja, du bist halt entspannt. Ne? Autofahren ist manchmal vielleicht schneller oder in dem Sinne praktischer, weil du direkt nach Hause kommst. Aber du hast halt die Anstrengung des Autofahrens und in der Gruppe. Also ich erinnere mich da an Fahrten nach Mainz und Hoffenheim oder sowas. Da macht es dann auch Spaß. Und dann finde ich, ist Bahnfahren super. Und ansonsten bin ich selber früher sogar mit Bahncard gefahren, wo ich frisch aus Berlin hierher gezogen bin. Bin ich viel gependelt mit der Bahn noch. Und doch, Bahnreisen ist eigentlich immer eine super Alternative. Ja,
vor allem, man kann auch mal ein Stadionbier nehmen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
Korrekt.
Und vielleicht noch ein zweites dazu. Dann sind wir auch schon beim gestrigen Spiel, beim Abendspiel. Ich habe mir aufgeschrieben, 3 Grad unter Null sollen es gewesen sein in Berlin.
Also mein Vater hat nicht geschrieben, irgendwie, manchmal schreibt er, boah, ich habe keine Lust, ist Punkt, Punkt, Punkt kalt. Das kam diesmal nicht, also hat er sich gut vorbereitet.
Der war schon eingefroren. Es gab dann, muss ich sagen, ein sehr unterhaltsames Spiel. Also Hertha liefert ja wirklich ein Spiel nach dem anderen ab, wo man sagen muss, langweilig ist anders. Vor allem die erste Halbzeit war gestern ja hochunterhaltsam. Nervenaufreibend ein bisschen. Die Aufstellung hatte ich ja schon genannt. Die Tore fielen dann leider schon nach 17 Minuten für Gelsenkirchen durch Konopljanka. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und nachher der zwischenzeitliche Ausgleich erstmal in der 39. Minute. Wollt ihr schon was erzählen oder?
Ja, gerne. Also, ja,
du brennst schon. Okay, na dann, wir kommen zu den Toren noch.
Ja, also wir Exil-Herthaner sind ja zwangsweise potenziell viel von Fans anderer Vereine umgeben. Tatsächlich ist einer meiner Kollegen großer Schalke 04-Fan. Also ich erinnere mich noch mit Schaudern an den wirklich grauenhaften Schalke 04-Weihnachtspullover, den er auf unserer Weihnachtsfeier anhatte. Ja, jedenfalls sprach ich dann vor dem Spiel mit ihm und er sagte dann so, ja, mit einem Unentschieden wäre er eigentlich gegen Hertha schon zufrieden.
Ach ja.
Okay, das hat er jetzt auch erreicht, also insofern wird er zufrieden sein. Bin ich selbst zufrieden? Naja, nach dem Spiel eigentlich schon, nach dem Spielverlauf. Ganz ehrlich, nach der ersten Halbzeit hatte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr erhofft, ja, weil eigentlich war es wirklich eine super Partie gewesen und die Schalke-Tore kam es mir zumindest vor aus heiterem Himmel. Das sah dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen anders aus, sodass wir am Schluss schon ja, happy sein können mit dem Unentschieden. Und 4 Punkte gegen Schalke ist vollkommen okay für die Saison.
Auf jeden Fall scheint man in Gelsenkirchen schon bescheidener zu werden. Denn ein Club, gegen den wir uns leider immer sehr schwer taten, muss ich sagen, in der Vergangenheit. Also ich war mit diesem 2-2 unterm Strich auch zufrieden. In der ersten Halbzeit, du hast es ja schon angedeutet, es plätscherte am Anfang so hin, so vor sich hin, sehr kampfbetont, sehr bissig, sehr
taktisch,
engagierte Gelsenkirchner. Also die haben mich beeindruckt, so wie der Ball da zum Teil durch die Reihen lief, muss ich sagen. Hertha konnte da noch so gegenhalten
und dann ein Tor, ich will nicht sagen ein Sonntagsschuss, aber in dem Moment, es lag eigentlich kein Tor in der Luft, hatte ich den Eindruck. Ging euch das auch so?
Ja, also wo das Tor gefallen ist, das war für mich auch so dieses, oh Mist, wo hat er den jetzt hergeholt? Zu dem Zeitpunkt des Spiels. Also das muss man auch sagen, ne? Das war ein bisschen ärgerlich, ja, auch wobei der, man muss halt sagen, der Kuno Bianca hat sich da gut gelöst. Duda kam nicht hinterher. Und hat er leider auch den Platz für den Schuss gehabt und der war auch perfekt, ne? Der macht einen schönen Bogen, Jahrstein macht sich so lang, wie er kann und der Ball geht direkt am Pfosten rein, kannst du nichts machen, ne? Also den hat er da schön ausgepackt und ja, ich fand halt auch wenn es Schalke ist, muss man leider einfach zugeben, die waren sehr zielstrebig, die hatten einen Plan und auch trotz der drei Wechsel durch Verletzungen ist der anscheinend nicht verloren gegangen, auch der Wille, den kann man den Schalkern gestern auch überhaupt nicht abstreiten, deutlich auch in der zweiten Halbzeit dann mehr zu sehen. Und ja, man hat dann selber auch, wenn man jetzt vorgreift, bei Dardai schon während des Spiels gesehen, haben sie mal auf die Bank gezeigt, wie der da Richtung Mittelfeld gebrüllt und gemeckert hat und auch nach dem Spiel haben sich anscheinend einige nicht so an das taktische Konzept gehalten. Das hat er auch nachher klar ausgesprochen, dass da bei Herthas Umsetzung der vorgegebenen Taktik nicht alles funktioniert hat. Und ja, dadurch gab es dann, glaube ich, letztlich auch nachher Probleme und auch unterm Strich muss man sagen, 2-2 ist okay.
Dieses Tor von Konoplyanka, das war irgendwie so ein klassischer Arjen-Robben-Move, ja, genau. Bloß von der anderen Seite.
Korrekt, ja.
Und kurioserweise in diesem Vorbereitungsspiel gegen Gladbach hat uns der Azar ja so ein ähnliches Ding eingeschenkt. Vielleicht sollte man da doch sich nochmal überlegen, wie man sowas vielleicht besser verteidigt, also dass dann halt innen noch einer steht. Das hat jetzt irgendwie zweimal schon nicht geklappt. Ja, klar, toll gemacht von dem jeweiligen Spieler. Und Robben kann man ja auch nicht stoppen, ja. In aller Regel, obwohl man weiß, was er tut, aber. Ja, eigentlich spielgebildlich zweimal so ein Tor kassiert. Schade.
Ich hatte nach dem 1-0 den Eindruck, dass Hertha dann immer mehr Probleme hatte, im Spiel zu bleiben. Schalke wurde besser im Spielverlauf und Hertha traf nachher zum Ausgleich in einem Moment, wo ich dachte, oh, das Spiel geht gerade in eine falsche Richtung. Eingeleitet, also insgesamt war es ein schöner Spielzug. Ich weiß gar nicht mehr, über welche einzelnen Spieler. Wichtig war, dass er bei Duda ankam und der mit einem wunderschönen, ja, No-Look oder wie sagt man das, also ohne hinzugucken, einen Hackentrick. Grujic nahm den an, Tor. Richtig schönes Tor. In einem Moment, wo ich eigentlich nicht mit rechnete.
Also ich fand es noch nicht ganz so krass, dass Schalke da, also die kamen dann natürlich durch so ein Tor, kommst du ein bisschen besser ins Spiel. Aber ich fand, da hat er sich das noch sehr offen gestaltet. Vorher war Hertha die Mannschaft, wie man immer so schön sagt, mit der besseren Anlage vor dem Tor. Aber dann war Schalke drin mit dem Tor im Spiel. Aber für mich war das noch so, ich sage, da geht noch was. Also deswegen war das für mich mit dem Ausgleich nicht so ganz überraschend. Die Art und Weise war sehr schön anzusehen. Ein Matthias Sammer bei Eurosport hat da mit der Zunge geschnalzt, ja. Und ich muss auch sagen, auch das 2-1 fand ich dann etwas auch überraschend, weil der Uth halt so schrecklich freistand. Weil bis dahin war das Spiel so, es ging hin und her, aber ich hatte nie das Gefühl, dass wir jetzt richtig schwimmen und auf einmal steht er so frei und da habe ich schon vorher gesehen und gedacht, nee, das kann ja nicht wahr sein, dann war er auch drin. Und was du jetzt beschrieben hattest, das fand ich, kam in der zweiten Halbzeit, dass Schalke da wirklich dann, wo ich dachte, oh, hoffentlich geht es noch gut heute.
Das 2-1, wo Uth so frei stand, war, glaube ich, eine Situation, in der drei Hertha-Verteidiger oder drei Hertha-Spieler aufs eigene Tor zuliefen,
ja.
Und er blieb stehen.
Ja, da hat ganz und klar die Zuordnung.
Damit stand er dann gepennt. Im Rückraum frei und hatte ja ziemlich viel Platz. War in dem Moment überraschend. Ich kann ja nicht mehr sagen, wer jetzt hätte stehen bleiben sollen oder wer ihm zugeteilt war.
Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich.
Bisschen irgendeiner halt.
Einer hätte halt da bleiben müssen. Also, das sind aber die Dinge, was wir auch hier vorhin schon kurz gesagt hatten. Und was ich auch finde, was der Sammer ganz gut gesagt hat, die Anlagen nach vorne haben mir bei Hertha gut gefallen. Da war vieles dabei. Du hast doch gesehen, ein Selke war heiß. Ein Duda ist wieder besser drauf. Ja, Grujic, dem fehlt am Ende ein bisschen die Puste. Ja, aber ist auch wieder im Team drin. Auch Meier hat mir gut gefallen. Aber das Defensivverhalten zentral war nicht gut.
Ja gut, vielleicht dadurch, dass Stark und Rekik halt lange nicht gespielt haben.
Genau.
Dass die Kleinigkeiten genau. Da sich halt erst noch, wieder einspielen müssen.
Genau, das sieht man halt noch, das fand ich. Und zu dem Thema und die Außenbahn, und das war auch was leider war, da hat es offensiv gefehlt, finde ich. Da hat irgendwas nicht funktioniert.
Das 2-1 für Gelsenkirchen ist ja in einem ungünstigen Zeitpunkt eigentlich gefallen. Hertha hatte gerade den Ausgleich gemacht in der 39. Und ich dachte, verdammte Axt, jetzt gehen wir erstmal mit einem Rückstand in die Halbzeitpause. Lass uns noch mal kurz über Selke sprechen. Der hat dort richtig schön den Ball reingeschippt, ich glaube in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.
Butterweich.
Oder ganz weich auf Ibisevic, richtig schön gemacht. aber ich fand nicht, dass es so richtig sein Spiel war. Ich habe bei ihm immer wieder Licht und Schatten gesehen. Dribblings, die verloren gingen oder manchmal ein, zwei Spieler ausgespielt und dann in den dritten und vierten reingegangen und dann den Ball verloren. Ich fand, er war kein schlechter Spieler, aber es gab mir zu viel Zehen, wo ich manchmal den Eindruck habe, er spielt unüberlegt.
Na, man merkt einfach, der will unbedingt. Ne? Also wie gesagt, die, was du auch schon mal gesagt hast, ne? der Maßstab an Motivation, ne? Selke ganz weit vorne, keine Frage, aber es war teilweise ein bisschen, bei den Kids würde ich sagen, nehmt mal den Kopf hoch, ein bisschen kopflos. In manchen Situationen, auf der einen Seite hat er diesen super Assist gemacht, ja, und dann gab es aber auch wieder Situationen, wo ich mir denke, mein Gott, da musst du vielleicht auch nochmal abspielen, aber ich verstehe auch, er will endlich wieder sein Tor machen. Also ich finde sein Engagement super, aber er macht halt, wie du sagst, dann doch manchmal Fehler, wo du sagst, verdammt, ja, das war wieder ärgerlich. Auf der einen Seite sehr clevere Dribblings, hat den Verteidiger schön stehen gelassen, hohe Bälle, er geht hin und macht im letzten Moment einen Schritt weg, sodass der Verteidiger ins Leere läuft und er den Ball mitnimmt, ganz stark. Und dann aber auch Momente, wo du sagst, da hat er sich zu sehr verrannt. Ja, das ist so, er muss die Balance finden, um das mal auch wieder klischee zu sagen.
Und dabei hilft sicherlich, wenn er dann auch mal trifft, aber das wird schon kommen, da bin ich relativ sicher. Und auf jeden Fall klappt das mit den zwei Stürmern, mit Selke und Ibisevic, wunderbar. Also solange Selke selbst nicht trifft und aber dafür Torvorlagen gibt, sind wir, glaube ich, auch alle genauso happy.
Auf jeden Fall.
Du hast die Hoffnung, dass er das noch lernt, dass er dann noch besser wird, dass er dann noch zulernt?
Auf jeden Fall. Also muss er in dem Alter. Das muss auch sein Anspruch sein und ich denke, das wird auch so kommen. Und der Ibisevic hat es ja gesagt, ich verstehe ihn. Und das wird kommen.
Das war ja ein unheimliches Finale in der ersten Halbzeit sozusagen. Das Spiel wurde immer rasanter, immer verbissener, viele Zweikämpfe. Auf eine Verletzung komme ich gleich nochmal zurück. Zweite Halbzeit war dann ein bisschen nach wie vor umkämpft, aber es fielen keine Tore mehr. Haben sich beide, also zurückgenommen hat Hertha sich nicht so richtig, aber ich hatte den Eindruck, dass die Gelsenkirchner da immer besser wurden. Das hatten wir eben schon mal angesprochen. Können wir froh sein, dass wir nicht nachher dieses Spiel noch verloren haben?
Definitiv. Das ist ja irgendwie fast schon typisch in so Spielen, wo es in der ersten Halbzeit ein Mega-Spektakel gibt, dass dann in der zweiten Halbzeit kein Tor mehr fällt. Ja, habe ich irgendwie öfters schon in Erinnerung. Ja, also in der Tat, die haben nicht da weitergemacht, wo sie aufgehört haben, leider. Lag vielleicht auch ein bisschen auf härter Seite daran, dass Spieler wie Grujic dann auch ein bisschen abgebaut haben. Ja, auch verständlich sicherlich aufgrund der Verletzungshistorie. Und da konnten wir am Ende des Tages mit dem Unentschieden schon froh sein, denn Schalke war definitiv näher dran am Siegtreffer als Hertha. Auch wenn wir natürlich auch noch Chancen hatten, wenn ich da an das eine Ding von Selke denke. Ja. Ja, wo er vielleicht auch ein bisschen eigensinnig war. Andererseits verstehe ich es auch, dass er in dem Moment selber abschließen wollte. Leider auch schön gehalten dann vom Torwart. Ja, also alles in allem ging es in Ordnung.
Wobei beim Keeper blitzartig die eine Hand so nach oben ging.
Ja, der hat da super gehalten. Apropos Keeper, wir müssen da dem Jahrstein wieder danken. Der hat auch zwei Dinger wieder sensationell gehalten. Also auch das ist wichtig, wenn es mal nicht so läuft, dass man sich dann so auf den Torwart verlassen kann. Ich glaube, das war auch ein entscheidender Faktor in der zweiten Halbzeit, weil die Schalke haben gedrückt schon, das muss man sagen. Und wie du schon sagtest, man hat das Gefühl, so ein bisschen war bei Hertha die Luft raus. Da ist jetzt die Frage, hätte vielleicht Dardai den einen oder anderen Wechsel früher machen sollen. Ist immer, im Nachhinein ist man immer schlauer und ist spekulativ, aber ein Grujic war schon offensichtlich platt. Und es ist gut gelangt, deswegen.
Die Einwechslungen waren ja Kalou für Ibisevic. Erstaunlich, ich hätte Selke eher rausgenommen. Es sei denn, Ibisevic hat irgendwas angezeigt, dass er nicht mehr kann oder dass er angeschlagen ist.
Ja, Selke hat ja weiter gepowert. Allerdings hatte man auch wirklich ein bisschen Angst, dass er noch vom Platz fliegen würde, weil das war schon teilweise etwas dann grenzwertig. Ja,
zumal nach der Nummer mit Rudi da, dieser Streit, da war er ganz schön gallig. Also da war er nicht mehr nur noch motiviert, auch noch gallig. Ja?
Da hätte ich gerne mal ein Mikrofon am Platz Platz vor Ort, was die sich da gerade Nettes erzählt haben.
Oh ja, das hätte ich auch gerne mal gehört.
Das wird keine Anlageempfehlung gewesen sein, kann ich mir nicht vorstellen. Okay.
Ich finde auch Darida für Duda, ich weiß auch nicht, den Duda, defensiv war es nicht sein Spiel, wie jetzt in der Hinrunde, wo er auch alles abgeräumt hat, aber mit seiner Form jetzt gerade wieder, ne, ist er immer für so einen dollen Schuss gut. Ich hätte vielleicht mich doch getraut, den Grujic rauszunehmen. Aber wie gesagt, im Nachhinein kann man da immer leichter hinterherreden. Und Mittelstädt für Meier genau dasselbe. Ich ganz ehrlich, wir haben es auch schon gesagt, ich sehe jetzt auch momentan, hat Mittelstädt mal gegenüber Plattenhardt die Chance verdient zu spielen.
Plattenhardt ist ein störendes Stichwort, wäre jetzt mein nächster Spieler gewesen. Hat mir gestern nicht gut gefallen.
Also er ist, glaube ich, seinem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden, dass er gesagt hat, dass er sich mehr in die Offensive einbringen will. Und das fordert Dardai ja auch ihm, von ihm. Und gestern, ja, die eine oder andere Flanke, aber insgesamt war das nicht viel.
Und ich meine, wenn Dardai das auch schon direkt im Interview danach sagt, dann heißt es auch was, weil er sich ja meistens da schon mit Namen eher zurückhält. Und er hat auch ihn ganz klar angezählt. Also das ist wie dieser eine Kommentar bei Twitter mal, wo irgendjemand hat Jogi Löw im Zug getroffen und gefragt, was mit Plattenhardt in der Nationalmannschaft ist. Und auch Löw hat gesagt, was wir eigentlich alle so ein bisschen denken, er läuft momentan seiner Bestleistung hinterher. Das ist leider so. Ja.
Ja.
So sehr ich seine Bälle schätze, aber davon kam zu wenig.
Also er hatte gestern ganz viele Flanken, die irgendwo ankamen oder Gegner angeschossen, zum Teil mehr oder weniger nicht bedrängt. Also da, die hätte man auch besser reinbringen können. Das war ja zum Teil hintereinander.
Tja, also ich weiß nicht, wie die Trainingsleistungen sind, aber so rein von den Eindrücken, die man jetzt aus der ganzen Saison bisher hat, hätte für mich gegen Wolfsburg der Mittelstädt mal wieder eine Chance verdient auf der linken Außenposition.
Es gab in der 14. Minute eine Szene zwischen Rekik und Schöpf. Hm. Eine Szene, die man in der Zeitlupe kaum angucken kann. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Das tat weh, zuzugucken.
Ich habe mir direkt ans Bein gefasst.
Mit offener Sohle gegen das Schienbein. Es gab eine, sagen wir mal, ähnliche Szene ja schon mal gegen Grujic von Patrick Herrmann, wo ich damals gesagt habe, wenn du mit so einem gestreckten Bein auf den Gegenspieler zugehst, du kannst ja alles Mögliche durchtreten.
Ja.
Dabei ist es unabhängig, ob es Absicht ist oder nicht. Nach der Logik müsste ich jetzt eigentlich sagen, dass Rekik eher hätte eine rote Karte bekommen müssen.
Hätte man sich nicht beschweren dürfen, ganz korrekt. Klar. Also das ist so ein klassisches Ding, zu spät gekommen. Man hat auch sofort gemerkt, dass es ein Fehler war.
Also blau-weiße Brille aufgesetzt hin oder her. Über Rot hätten wir uns nicht beschweren dürfen, sehe ich ganz genauso. Und auch Rekik hat selber ja gesagt, es tut mir leid, ich kam zu spät. Und aber es ist auch nur fair, dass er das sagt und auch zu dem Spieler nochmal hingehen wollte. Aber ja, das war... hat wehgetan beim Hingucken.
Ich meine, schiedsrichtermäßig, wir hätten auch vielleicht auch noch einen Elfmeter kriegen können bei dieser einen Handsituation. Ich meine, auch den hätte ich nicht unbedingt gegeben. Ich schimpfe sowieso immer über viele Handelfmeter, wo ich nicht verstehe, warum die gegeben werden.
Ich habe gesagt, das war vollkommen in Ordnung, weil im Endeffekt war es fast dasselbe wie bei Stark gegen Nürnberg. Und man muss auch dem Rudi zugutehalten, er hat sich ja weggedreht. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist okay. Ja. Es ist okay, dass er hat weiterlaufen lassen, finde ich schon.
Dann habe ich eigentlich schon fast alle relevanten Punkte zu Nürnberg durch. Zuschauerzahl fand ich ein bisschen enttäuschend.
Was war's?
Gelsenkirchen, nicht Nürnberg.
Einmal pro Folge muss ich immer mal so richtig tief reingreifen.
Vielleicht hätte es ja keiner gemerkt.
Ja, sorry. Jetzt, wo du es gesagt hast.
Hast du sie gerade vorliegen? Was waren das? 43.000?
Ich bin der Meinung, waren 43. Ja gut, an Betracht der Temperaturen kann man vielleicht jetzt sich das schönreden und sagen, ist okay. Es ist unterm Schnitt, der bisher erreicht wurde. Ja, gegen Gelsenkirchen eigentlich ein bisschen schade.
Ja, Freitagabend, kalt, typisch Berlin. Das neue Stadion hat dann bestimmt eine Sitzplatzheizung für alle Sitzplätze. Dann wird das natürlich anders.
Natürlich.
Ich glaube, es wird dringend Zeit, dass du bald Kuchen kriegst. Du bist unterzuckert. Ich habe
Nee, aber jetzt mal, man muss halt sagen, das Olympiastadion ist ja halt ein Stadion, wo wirklich der Wind durchfegen kann. Ne?
Ja.
Das ist halt eine Sache, die bei einem Alarmstadion vielleicht besser sein könnte.
Hertha Wolfsburg ist das nächste Spiel. Wir haben nochmal ein Heimspiel. Ich habe so schön als Notiz gemacht, Ausblick auf Wolfsburg. Um ehrlich zu sagen, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was uns da erwartet.
Ja, ich denke, ein ähnliches Spiel wie gegen Schalke, von der Qualität des Gegners her. Schalke hat Wolfsburg am vergangenen Spieltag knapp besiegt, ein bisschen glücklich. Wolfsburg hat sich in der Tabelle ziemlich weit nach oben gemogelt inzwischen.
Schön unterm Radar geflogen, ja.
Ja, also auch ein starker Gegner.
Ja, also die haben das ganz gut, also beziehungsweise Labbadia scheint da jetzt mit seinen Maßnahmen zu greifen. Die haben sich in der Hinrunde schön von unten nach oben durchgearbeitet und am Ende der Hinrunde guckt man auf die Tabelle und sagt, ups, man macht einen Wolfsburg da, ne? Und ich denke auch, das könnte wieder ein sehr spannendes und ein gutes Spiel werden, an dem sich Hertha messen muss, wenn wir wirklich den Anspruch haben wollen, da unter den Top 8 zu bleiben. Ja.
Also eigentlich, ich meine, Sieg ist immer gut, aber
natürlich.
Ist das schon richtungsweisend oder ist das zu dick aufgetragen?
Das finde ich zu dick, weil es kommen ja noch einige Spiele, aber es ist halt ein Heimspiel. Natürlich hat man da Ansprüche, ne? Und aber es ist auf jeden Fall eine schwere Herausforderung, aber die müssen sie annehmen, ganz klar.
Wir werden Brooks wiedersehen.
Ja.
Ich kann mich da jedes Mal aufregen. Ich verstehe nicht, warum man zu Wolfsburg geht.
Ja, besonders wenn man vorher so über England geredet hat. Das habe ich nicht verstanden. Was hat er erzählt? Und ich fand ihn immer gut als Spieler und so. Und mein kleiner Junior ist immer noch Fan von ihm, warum auch immer. Aber der findet ihn toll. Und ich habe damals nicht verstanden. Er hatte erzählt. Und dann auf einmal kommt Brooks unterschreibt bei Wolfsburg. Das hat sich mir nicht erschlossen. Geld hin oder her.
Gut, wahrscheinlich wegen des guten Bahnanschlusses nach Berlin, wenn der Zug hält.
Ja.
Das ist ja nicht selbstverständlich. Ja, wäre zu Dortmund gegangen, hätte ich gesagt, okay, da kann ich die Perspektive verstehen. Aber
es ist auch eine Frage der Angebote. Also aus England kam anscheinend nichts von einem Top-Verein. Und ich glaube, Hertha hatte auch durchaus großes Interesse, ihn dann zu verkaufen und mal, ja, das auch mal das zu versilbern, was da von der Jugendarbeit her geleistet wird. Und dann war es halt so Wolfsburg, die am meisten geboten haben.
Gut, letztlich die Hertha-Perspektive kann ich verstehen. Das Geld, was da kam, ne? Aber ihn als Spieler konnte ich halt in dem Moment erstmal nicht verstehen. Ja.
Also ich hatte große Angst, dass Hertha da echt ein Problem bekommt, weil er war gut hinten in der Abwehr. Und das ist ja nicht immer selbstverständlich, dass du mit Rekik einen mehr oder weniger gleichwertigen Abwehrspieler bekommst, der den ja übergangslos sofort korrekt ersetzt. Ja. Das kannst du ja nicht immer davon ausgehen.
Genau, und Brooks sich dann als erstes in Wolfsburg verletzt und erstmal ewig nicht zur Verfügung steht.
Also das tat mir leid, sowas gönne ich keinem. Auch wenn es mich geärgert hat, dass er ausgerechnet zu Wolfsburg geht, aber das sind so Dinge, genau wie damals mit Schulz, der sich ja auch dann gleich bei Gladbach so verletzt hat da. Und das sind so Dinge, die wünscht man keinem. Das war ärgerlich, ja. Und ja, aber vielleicht haben wir Glück, dass ihm sein dicker Patzer, den er einmal pro Spiel hat er immer einen offen. Vielleicht passiert ihm auch gegen Hertha einer und wir können den nutzen. Schauen wir mal.
Eine Sache wollte ich noch nachreichen, auch wenn sicherlich der sogenannte FC Meineid nicht unser Lieblingsverein ist. Bei Stambouli hieß es wohl, er hätte einen Verdacht auf eine Jochbeinfraktur. Und auch der andere Spieler, jetzt finde ich die Notiz nicht, da ging man auch von einer Verletzung aus. Also bei aller Konkurrenz, gute Besserung nach Gelsenkirchen.
Aber da war es wirklich Pech.
So Böses wollen wir da nicht wünschen.
Nee, das ist richtig. Das muss nicht sein, das wünscht man keinem. Aber das war Pech. Ne? Die springen hoch, Hinterkopf von Meier bei ihm an die Seite. Das ist halt...
Gut, das war mit Sicherheit keine Absicht. Und das auch mit Rekik war ja auch keine Absicht. Nee. Das war halt wirklich Pech an der Stelle. Ich glaube, wir haben es für heute. Wir sind schon kurz vor der Verabschiedung. Ich freue mich, genau in 8 Tagen werde ich mit dem Dennis telefonieren in Mexiko. Ich freue mich schon sehr. Wir haben uns den Tag schon vorbesprochen. Und das nenne ich mal Exil-Hertaner. Das ist unfassbar.
Das ist Exil-Hertaner.
Wir haben uns noch ein bisschen über
Mexiko. Ein anderer Dennis, also nicht der, der hier am Tisch sitzt, etwa nach Mexiko fliegen würde.
Gute Bemerkung. Also nicht, dass wir wüssten, also nein, es ist ein anderer Dennis und der lebt ja in Mexiko-Stadt, was mal richtig eine Stadt ist. Ich glaube, wir als Berliner würden ja in Deutschland schon sagen, also wenn Großstadt, dann mal Berlin, weil andere gibt es ja nicht. Nee. Aber das ist nochmal.
Frankfurt ist ja auch nicht groß, die sind nur hoch.
Das stimmt. Manchmal höher als breit, man weiß es nicht. Ja. Gut, ich denke, das war's. Anschließend noch das Ha-Ho-He zum Schluss vom Andreas. Darauf weise ich auch noch hin. Da kommt noch was. Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber wir sind's fast. Und wenn ihr jetzt nicht noch eine Ergänzung habt, dann kommen wir zum Ha-Ho-He und dann sind wir
durch. Ich habe noch eine Bemerkung. Mir ist aufgefallen, dass Dennis eben einmal hessisch gesprochen hat. Ihm natürlich zu denken geben sollte, er hat einmal gell gesagt und das ist ja hessisch meines Erachtens.
Ja,
nur als Hinweis.
Ich hoffe, ich darf weiterhin nach Berlin nach Hause kommen.
Ich würde an deiner Stelle sagen, dass dafür immerhin deine Kinder Fans von Hertha sind.
Ja, das habe
ich gut gekontert.
Dankeschön.
Kleine Hilfestellung gegeben. Ja. Das kommt, dann wollte ich nochmal raushauen. Oh Gott, ihr kriegt trotzdem Kuchen. Ja, ich wünsche euch alles Gute, gute Woche und demnächst hören wir uns wieder. Und dann würde ich sagen, zum Schluss ein Ha-Ho-He in die Runde.
Ha-Ho-He.
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 Das Ha-Ho-He zum Schluss.
Heute von und mit.
Hallo, ich bin Andreas, wohne seit 1997 in Main-Thalbach-Buchen. Das ist ein kleines Dorf östlich von Frankfurt am Main. Komme ursprünglich aus Berlin-Rudow und bin eigentlich schon Hertha-Fan seit 1979, als ich so als 12-, 13-Jähriger damals die leergefegten Straßen Berlins mitbekommen habe, als Hertha aufgrund der Auswärtstorregel trotz eines 2-1 im Rückspiel gegen Roter Stern Belgrad im UEFA-Cup-Halbfinale ausgeschieden ist. Ja, und irgendwie auch ein bisschen in Andenken an meinen verstorbenen Opa, der seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts schon Hertha-Fan war und unsere beiden einzigen deutschen Meisterschaften seinerzeit auch mitbekommen hat. Ja, bei Auswärtsspielen bin ich in der Regel dabei, wenn es hier im Rhein-Main-Gebiet gegen die Eintracht geht oder Hoffenheim-Mainz, war auch schon mal nach Nürnberg, habe auch Zweitligaspiele gesehen in Fürth oder Sandhausen und verabschiede mich mit einem freundlichen, aber kräftigen Ha-Ho-He.